Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu dieser Folge Hahner Podcast. Dieses Mal aus Grüten. Leona hatte sich bei mir gemeldet und Leona möchte heute ihre Geschichte erzählen. Leona ist vor einigen Jahren sehr schwer erkrankt und sie berichtet in der heutigen Folge über ihr Leben mit der Krankheit MECFS. Die Krankheit ist, obwohl Hunderttausende davon betroffen sind, gar nicht so bekannt und auch leider bei den Ärzten nicht so bekannt. Und insofern wird Leona uns heute berichten von dem Kampf mit der Krankenkasse, von den Schwierigkeiten, Therapien zu bekommen und dass es gar nicht so leicht ist, Ärzte zu finden, die dieses Krankheitsbild in irgendeiner Form therapieren können oder medikamentos unterstützen können. Das Problem ist, die Forschung gibt es auch nicht her. Es wird eben gar nicht ausreichend an diesem Krankheitsbild geforscht. Und ich habe eine Vermutung, das liegt daran, dass die Betroffenen wirklich von der Außenwelt abgeschirmt ihr Leben fristen. So muss man es schon sagen. Also wenn ihr gleich reinhört, ihr werdet es miterleben, wenn Leona ihren Tag beschreibt, der sich schon seit Jahren jetzt wiederholt. Da ist nicht mehr viel möglich. Und das hat mich tief bewegt und ehrlich gesagt auch erschüttert, dass es so wenig gibt, was hilft und dass man selber als Nicht-Betroffener so wenig unterstützen kann. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Leona, die mich wirklich sehr beeindruckt hat, wie sie mit ihrer Krankheit umgeht. Und deshalb hören wir an dieser Stelle jetzt mal rein. Ja, hallo Leona, ich grüße dich.
Hallöchen.
Grüße gehen raus nach Grüten dieses Mal wieder. Genau. Freue ich mich.
Ja, aus dem sonnigen Grüten.
Aus dem sonnigen Grüten. Grüße, ja, heute war
zurück.
Schön.
Ja, das stimmt.
Ja, du bist ein Grütener Dorfkind, ne?
So sieht's aus, seit Geburt an. Hat mich hier seit 29 Jahren, war ich zwar mal kurz für 4 Jahre woanders, aber dann hat es mich wieder zurückgezogen.
Warum? Was gefällt dir hier?
Einfach, ja, die Gemeinschaft. Wenn man halt von Anfang an hier groß geworden ist, ist man ja auch mit drin. Wenn man später mal dazukommt, haben es manche ja mal ein bisschen schwieriger, so bei den Alteingesessenen dann anzukommen. Aber ja, einfach die Gemeinschaft, dann das Dorfleben an sich, man kennt sich und ist halt nicht so anonym. Und ich meine, die Anbindungen hier sind halt auch immer perfekt. Man hat zwar das Ländliche, aber trotzdem ist man schnell in der Stadt. Und ja, ich finde, das kann man nicht toppen.
Bist du auch so naturverbunden?
Ja, an sich war ich immer sehr gerne draußen und oft spazieren gewesen oder hier dann auch im Wald oder so. War immer schön zum Runterkommen.
Genau, du erzählst schon in der Vergangenheitsform, ja. Da kommen wir ja gleich noch zu.
Ja, ist drin inzwischen.
Zum Thema Dorfgemeinschaft, da komme ich gleich auch nochmal kurz drauf zurück, weil so eine Dorfgemeinschaft, die hilft und unterstützt sich ja im Regelfall auch ganz intensiv.
Ja, das habe ich auch erst jüngst erfahren dürfen. Da war ich sehr dankbar.
Erzähl gleich mal. Ja. Also du bist vor einigen Jahren sehr schwer erkrankt.
Genau.
Eine Krankheitsform, die ich gar nicht kenne, MECFS.
Genau.
Ich habe mich so ein bisschen eingelesen. Ist auch nicht jetzt irgendwie ein Kennzeichen vom Kreis Mettmann, sondern das ist wirklich eine scheiß Krankheit. Erzähl uns doch mal, wie das bei dir so kam. Also wo du merktest, irgendwas stimmt mit mir nicht. Weil du hast mir ja schon gesagt, der Weg zur Diagnose war dann auch sehr hart und sehr steinig. Ne? Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wie das so war.
Ja, genau. Also als ich ein Kind war, da hatte ich halt immer wieder Infekte, die halt irgendwie ausgeprägter waren, was meiner Mutter dann halt aufgefallen ist im Gegensatz zu anderen Kindern. Und ja, ich habe halt immer viel länger gebraucht, um mich wieder zu erholen. Hatte viel und oft halt Schmerzen und ja, man konnte es aber halt nicht so richtig zuordnen. Da war meine Mutter dann mit mir auch schon immer mal beim Kinderarzt, aber ja, wie das dann so ist, ja, ist halt bei manchen so, ist jetzt irgendwie nichts Außergewöhnliches. Man hat jetzt so auch halt nichts feststellen können. Dann in der Schulzeit habe ich halt auch immer viel gefehlt während dem Unterricht oder musste abgeholt werden und habe da dann halt auch deutlich bewusster gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht so die Kraft und Ausdauer habe, wenn andere nach der Schule dann noch was gemacht haben. Ja, war ich eher so, dass ich mich erstmal zurückgezogen habe, irgendwas Ruhiges machen musste. Ich konnte jetzt nie, weiß ich nicht, direkt durchpowern und irgendwie Party machen, so nach dem Motto. Dann hatte ich mit 12 Jahren pfeifrisches Drüsenfieber bekommen und da lag ich auch über Wochen flach und es ging gar nichts mehr. Ja, und danach habe ich dann fast ein Jahr gebraucht, um so halbwegs wieder auf die Beine zu kommen. Also, dass ich dann einen normalen Tagesablauf wieder schaffen konnte.
Ein Jahr.
Ja, und also ich bin dann auch schon wieder zur Schule gegangen. Und aber was jetzt so hobbymäßig anging, ich habe halt früher Tennis gespielt und ja, das ging halt alles gar nicht so richtig. Ja, wurde aber halt auch nicht so ernst genommen, wie vorher auch immer. Inzwischen gehen die Ärzte halt davon aus, dass das der Auslöser halt war. Wobei meine Eltern und ich halt auch schon sagen dafür, dass es ja in der Kindheit schon die Anzeichen gab, dass es eventuell auch einfach eine Kinderkrankheit war, die das halt ausgelöst hat. Und ja, dann ging's war halt die Jugend und dann kamen immer mehr Symptome dazu. Ich bin immer öfter zu Ärzten gegangen und habe immer öfter gesagt bekommen, nee, da ist nichts, weil das Blutbild halt unauffällig war und andere Untersuchungen auch. Und ja, irgendwann fing das dann an, dass halt alles auf die Psyche geschoben worden ist. Dass mir, ja, dass ich mehr oder weniger Einweisungen hatte, dass hier angerufen worden ist aus dem Krankenhaus und gesagt worden ist, ja, wir haben jetzt für morgen einen stationären Therapieplatz für Leona. Morgen 8 Uhr soll sie bitte da sein, wo meine Eltern dann auch gesagt haben, nee, also das machen wir ganz bestimmt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Klar, die Psyche leidet irgendwann, da sage ich auch überhaupt nichts gegen, weil was man sich anhören darf als Patient und wie man auch fertig gemacht wird, das kann man nicht ohne irgendwie irgendwelche Sachen halt, dass es einem psychisch dann schlecht geht oder dass man Angst entwickelt oder Panikattacken, da kommt man halt gar nicht durch.
Zu dem Zeitpunkt, Leona, ging es dir aber noch deutlich besser, ne, als heute?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann auch irgendwann meine Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin angefangen. Da muss ich aufgrund von Fehlzeiten dann halt auch schon ein Jahr dranhängen. Habe sie aber trotzdem abgeschlossen und bin examinierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin geworden und habe dann auf einer Kinderintensivstation angefangen zu arbeiten. Habe halt einfach durchgezogen, weil mir immer gesagt worden ist, ja, nee, ist die Psyche und irgendwann glaubt man sich selbst und seinem Körper auch nicht mehr. Ich bin mit über 40 Grad Fieber arbeiten gegangen, weil ich gesagt habe, ja, aber ich habe ja in dem Sinne nichts. Und ja, bis dann eines Abends nach dem Spätdienst gar nichts mehr ging, ich zu Hause zusammengebrochen bin und meine Eltern gesagt haben, so, bis hier und nicht weiter. Es war dann Anfang April 2022. Ja, und seitdem ging es immer weiter bergab, bis ich irgendwann komplett bettlägerig war.
Wie lange hat das gedauert? Also wie schnell ging das dann von April 22?
Also im Oktober 22 habe ich dann die Diagnose bekommen mit der MECFS. Und da war es schon so, dass ich auf jeden Fall hausgebunden war und überwiegend bettlägerig. Aber dann so im November, Dezember hat sich das Ganze ganz extrem zugespitzt, dass ich nur noch mit Unterstützung auf Toilette konnte. Und ja, es gab mal bessere Tage, aber grundsätzlich sah der Tag halt so aus, dass ich im dunklen Zimmer lag, keine Geräusche, kein Besuch, gar nichts. Und meine Eltern mir halt Essen anreichen mussten, mir helfen mussten, die Zähne zu putzen, weil halt alles viel zu viel war.
Hm. Ja. Jetzt haben wir immer noch nicht die Hörerschaft aufgeklärt, was MECFS eigentlich ist. Also im Verlauf ist man doch, sagen wir mal, relativ stark ans Bett gefesselt, ne? Oder ja, auf den Rollstuhl auch angewiesen.
Ja, genau.
Das ist ja, glaube ich, der Zustand, den du jetzt erreicht hast.
Ja.
Aber erzähl nochmal, wie dieses Krankheitsbild so definiert ist.
Ja, also MECFS heißt eigentlich, crazy Wort, myalgische.
Ja, deshalb traue ich mich, das auch nicht auszusprechen.
MECFS heißt halt eigentlich myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, richtiger Zungenbrecher oder super Wort auch für Hangman. und ja, es ist eine chronische Erkrankung. Zum aktuellen Forschungszeitpunkt ist sie auch unheilbar. Die Betroffenen haben starke Schmerzen, eine ausgeprägte Fatigue, also eine sehr bleiernde Müdigkeit, die man mit einer normalen Müdigkeit, wo man dann ins Bett geht und mal eine Stunde schläft oder halt auch die Nacht schläft und am nächsten Tag hat man wieder die normale Energie. Das ist dabei halt gar nicht. Also man legt sich hin, man schläft und es passiert halt gar nichts. Der Akku wird halt nicht wieder aufgeladen. Dann hat man dazu noch enorme Schlafstörungen, sei es Einschlaf- oder Durchschlafstörungen. Man kann Fieber entwickeln, man hat kognitive Probleme, dass man sich halt schwer konzentrieren kann. Oder Sprach- oder Wortfindungsstörungen, Reizempfindlichkeit. Also es kann halt echt einfach alles den kompletten Körper betreffen. Was man sich an Symptomen vorstellen kann, kommt auch oder kann vorkommen. Und ganz ausschlaggebend ist, dass man nach einer Belastung, sei die noch so klein wie zum Beispiel, nehmen wir mal Zähne putzen, danach eine Zustandsverschlechterung erfährt. Und das heißt dann halt, dass man in dem Moment merkt man noch nicht mal unbedingt, dass es für einen anstrengend ist oder dass es einem dann schlechter geht. Das kann halt bis zu 48 Stunden später auftreten. Und dann merkt man halt, dass die ganzen Symptome, die man hat, total zunehmen, eventuell auch neue dazukommen. Geht die Zustandsverschlechterung dann nach ein paar Tagen wieder weg, vielleicht auch nach ein paar Wochen, vielleicht auch nach einem Monat. Aber wenn man ganz viel Pech hat, bleibt die halt, ja, so verschlechtert sich dann halt nach und nach der Zustand. Ja, final ist halt noch nicht geklärt, wieso, weshalb, warum. Gibt auch nicht wirklich Therapiemöglichkeiten. Ärzte nehmen einen nicht wahr. Behörden nehmen einen nicht wahr. Also es ist eine Katastrophe.
Mhm. Obwohl die Krankheit, ja, es gibt ja die Deutsche Gesellschaft für MECFS,
genau.
Die kämpft ja da auch für Forschung, die kämpft für Ausbildung der Ärzte und Ärztinnen. Es ist ja jetzt auch kein neues Thema, ne? Das Krankheitsbild gibt es ja schon sehr, sehr lange. Das hat auch gar nichts mit Corona zu tun.
Ja, genau.
Und es sind auch Hunderttausende von Patienten davon betroffen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass du jetzt eine seltene Krankheit hast, wo man sagt, oh, Leona, da bist du jetzt die Einzige, die in Deutschland davon betroffen ist, so ist es ja überhaupt nicht.
Nee, es sind weit über 600.000 betroffen, über 80.000 Kinder und Jugendliche alleine. Und die Dunkelziffer ist halt enorm hoch, weil halt immer alles auf die Psyche geschoben wird und man nicht ernst genommen wird. Also es braucht echt Jahre, bis die Diagnose dann mal gestellt wird, beziehungsweise muss man halt echt viel Glück haben, dass man die Diagnose dann schnell bekommt.
Du hast ein paar Symptome vorhin aufgezählt. Welche Symptome belasten dich denn am meisten im Alltag?
Ja, also auf jeden Fall, dass ich keine Energie habe, also gar keine Kraft, dass mein Akku sozusagen nur auf 20% geladen werden kann. Dann Fatigue, die Schmerzen sind echt extrem, ob jetzt wie bei einer starken Grippe, dass man diese Gliederschmerzen hat, die habe ich halt die ganze Zeit durchgehend. Kopfschmerzen sind extrem. Ich habe jetzt halt auch noch totale Probleme mit meinem Bauch, dass ich, sobald ich irgendetwas esse, totale Bauchschmerzen bekomme. Mein Bauch sieht aus wie im 10. Monat schwanger, also kurz vor Entbindung.
Also so aufgebläht ist er dann,
ja,
oder?
Ja, genau. Mhm. Und das halt nach dem ersten oder zweiten Bissen. Ich kann auch keine normale Portionsgröße essen. Esse sehr wenig, kann mich eigentlich nur von Kartoffelpüree und Kartoffelsuppe ernähren, weil ja, ich das halt noch am besten irgendwie vertrage. Und ja, was gibt's noch für Symptome? Es gibt so vieles. Halt diese Belastungsintoleranz, also dass der Körper halt jegliche Belastung ja da nicht mit klarkommt, beziehungsweise dass dann halt die Zustandsverschlechterung auch eintritt. Reizempfindlichkeit ist auch ganz extrem, ob es jetzt das Licht ist. Deswegen habe ich eigentlich immer die Rollladen runter bei mir, wie so ein kleiner Vampir. Und Geräusche sind auch ganz extrem. Also größtenteils habe ich den ganzen Tag immer irgendwelche Noise-Canceling-Kopfhörer auf oder so. Ja, damit ich halt irgendwie da komme und den Tag ohne irgendwelche Zustandsverschlechterung überstehe. Weil halt selbst durch so Reize es halt dazu kommen kann, dass sich Symptome verschlechtern. Oder wenn halt auch sehr emotionale Momente irgendwie sind oder man gerade viel regeln muss oder so. Also können auch positive Sachen sein, aber selbst das, jede Art von Emotion kann halt auch einfach zu viel sein. Es ist einfach jedes Mal eine Gratwanderung und ja, ein gutes Abwägen. Macht man das jetzt? Nimmt man das jetzt in Kauf? Wie jetzt zum Beispiel mit der Podcast-Aufnahme hier. Ja, aber da, also für mich ist das dann halt immer, dass ich dann die Zustandsverschlechterung in Kauf nehme, weil mir manche Sachen dann echt sehr wichtig sind, dass halt auch darüber aufgeklärt wird, weil wenn wir es Betroffene oder halt Angehörige nicht machen, dann von politischer Seite aus passiert da halt nicht viel.
Ja, einmal das, und du hast ja gesagt, du bist so ein kleiner Vampir. Ja. Also im Dunklen, Verborgenen, im Grüten findet man dich vielleicht mal. Aber insofern, trifft ja auf ganz viele Patienten mit diesem Krankheitsbild zusammen, dass die ja von der Öffentlichkeit und von der Bildfläche eigentlich verschwunden sind, weil die sich komplett zurückziehen müssen. Ja. Ne? Du ja auch.
Ja, ne? Genau. Und deswegen, ja, es ist halt wie lebendig begraben, und dadurch, dass wir halt nicht sichtbar sind und nur in unseren dunklen Zimmern leben, ja, werden wir ja auch überhaupt nicht gesehen und nicht wahrgenommen, weil wir nehmen ja an dem normalen Leben, was man kennt, halt überhaupt nicht teil. Wir haben halt unser ganz eigenes Leben. Ob es jetzt gut ist, sei halt dahingestellt.
Ja, und das ist auch mein Interesse, ne? Also wie sieht dein Alltag, dein Leben eigentlich heute aus? Ja. So, weil du bist eine junge Frau. Ich weiß, du liebst Autos, Motorräder. Ja. Das war, also noch aktiv sein konntest, ein riesen Faible von dir. Man hat ja auch Ziele und Wünsche, ne? Als junger Mensch, ne? So, und dann kommt da eine beschissene Krankheit dazwischen und lässt einen erstmal gar nichts machen. Ne? Ja. Außer hoffen wahrscheinlich, ne? Oder wie sieht das aus? Weil du sagtest ja, die Krankheit ist heute nicht heilbar, ne?
Ja, genau. Also ja, es ist halt erstmal, wenn man das so sagen kann, ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und man.
Ich würde sogar wahrscheinlich noch härter ausdrücken.
ja, so Äußerungen von mir geben. Ja, es ändert halt das komplette Leben, und erstmal weiß man nichts über die Krankheit, man weiß nicht, was mit einem geschieht, und man ist komplett auf sich selber gestellt, weil wenn man mit der Diagnose zum Arzt geht, gucken die dich einmal im Fragezeichen und sagen dann, ja sicher, also das gibt's ja nicht, das ist schon psychosomatisch oder es ist mit der Psyche und sie müssen einfach mal in die Psychiatrie und dann wird das auch schon wieder. Oder sie müssen sich bewegen und sie müssen tun. Sie können ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen, ja. Aber
ich glaube, das ist ja richtig kontraproduktiv. Genau. Ne? Also so dieses Thema, ich steigere mal jeden Tag so ein bisschen die Aktivitäten, das ist ja für dich the worst case, bricht ja dann quasi aus. Ne?
Ja, genau. Also bei mir ist es halt wichtig, dass ich sozusagen nie über meine Grenzen gehe. So kennt man das ja. Man sagt, ey, komm, man powert sich jetzt beim Sport aus und dann fühlt man sich auch gut und ja, es macht einem Spaß. Man ist zwar dann kaputt, aber dann am nächsten Tag ist alles wieder in Ordnung. Aber bei mir ist es halt so, sobald ich über meine Grenzen gehe, bedeutet das halt eine Zustandsverschlechterung. Im Worst Case halt dauerhaft und ja, im allerschlimmsten Fall dann irgendwann, dass ich halt nicht mehr unter den Lebenden bin. Und deswegen muss man richtig lernen, auf seinen Körper zu hören, was der einem für Signale sendet. Und halt richtig, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass man halt früh genug merkt, boah, wo sind hier jetzt meine Grenzen, die halt echt tief sind. Ja, weiß ich nicht, nicht mit den Eltern zusammen Kaffee und Kuchen trinken und essen, aber ja, man wird komplett aus dem Leben gerissen. Also man muss einfach damit klarkommen, dass alles, was man sich vorgestellt hat, die Wünsche, die man hatte, die Träume, die man hatte, dass das Leben, was mal existierte, halt so nicht mehr stattfindet und so zeitnah wie möglich auch nicht mehr stattfinden wird. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann irgendwas gibt und dass die Krankenkassen dann auch zahlen und ja, zumindest wieder mehr Lebensqualität in mein Leben kommt. Dass ich geheilt werde, von dem Gedanken bin ich weg, bin ich aber auch völlig d'accord mit, also da habe ich kein Problem mit, aber halt wenigstens wieder mehr Lebensqualität, dass man halt sich ohne Probleme mit Freunden treffen kann, dass man seinen Hobbys nachgehen kann, dass man vielleicht auch wieder anfangen kann, stundenweise wenigstens zu arbeiten, auch nicht mehr in dem Beruf, aber dass man halt wieder irgendetwas machen kann und nicht nach 30 Minuten oder einer Stunde sich wieder ins dunkle Zimmer legen muss und sich erstmal ausruhen muss. Also,
Du hast jetzt gesagt, so in einer völlig Selbstverständlichkeit sich mit Freunden treffen. Klar, machen wir ja alle. Ja. Wie sieht das denn bei dir aus? Wie hat sich denn dein Freundeskreis entwickelt, seitdem es bei dir so schlecht geht?
Ja, schwieriges Thema. Also Einsamkeit ist ganz, ganz weit vorne. Viele haben sich abgewendet oder man hört seit 3 Jahren, kann ich mal besuchen, ich komme mal vorbei. Meine einzige Antwort ist immer, ja, sag bitte vorher einmal kurz Bescheid, damit wir gucken können, wie es mir halt geht. Und dann können wir uns eine halbe Stunde oder Stunde mal zusammen ins Bett legen oder auf die Couch setzen. Ich kann halt keine Sachen unternehmen, aber ja, ich habe eine Freundin, die wohnt halt leider auch fast eine Stunde entfernt. Ja, dann kommt die vorbei und wir legen uns halt mal zusammen auf die Couch oder ins Bett und reden ein bisschen. Ich höre, wie das Leben da draußen so aussieht sozusagen, was total schön ist. Aber ja, davon gibt es halt nicht viele. Und die Freunde, die ich habe, wohnen halt hier leider alle nicht in der Umgebung. Da sind die Freunde von meinen Eltern mehr für mich da als ja, halt Personen in meinem Alter. Ist schwierig.
Ist das diese Dorfgemeinschaft, die du vorhin am Anfang auch mal so gesagt hattest, die da hilft, also die Freunde und so deiner Eltern?
Ja, also das auf jeden Fall auch. Und also meine Freunde da, oder die Freunde von meinen Eltern, da weiß ich halt, ich könnte die jederzeit auch anrufen, wenn meine Eltern jetzt halt mal nicht da sind. Und die würden vorbeikommen und mir Essen bringen. Die würden alles für mich machen so. Und die Dorfgemeinschaft, damit meinte ich, dass ich letztes Jahr im November einen Spendenaufruf gestartet habe für eine Therapie, die sehr kostspielig ist. Und die Krankenkasse übernimmt halt die Kosten davon nicht. Und da sind halt in kürzester Zeit, habe ich da halt echt das Geld für zusammenbekommen. Und ja, das waren halt so, ich sag mal 90% waren das halt echt Leute hier aus dem Dorf, die man halt kennt oder über Umwege kennt. Und ja, das war halt schon ein sehr, also es hat mich sehr berührt und ich war halt auch sehr, sehr dankbar, dass man halt so eine Unterstützung bekommt, auch dann von alten Klassenkameraden, die dann gespendet haben, mit denen man halt gar nichts mehr zu tun hat. Und ja, dann merkt man halt, ey, da sind Leute, die hinter dir stehen, obwohl ich halt einfach nur im Bett liege und ja, um mein Leben kämpfe. Und das war halt schon sehr, ja, also war krass für mich. War eine Überwindung, den Spendenaufruf überhaupt zu schalten, aber im Nachhinein bin ich einfach nur dankbar, also weil mir das auch immer noch halt nahe geht, so eine Unterstützung da zu bekommen.
Ja. Ja, deine Krankheit ist halt auch teuer, ne? Ja. Also diese Immunadsorption, von der du da sprichst, das waren 15.000 oder 20.000 Euro.
Genau,
ne? Eine Behandlung oder einmal diese Therapieform.
Ja.
Dann hast du mir von dem Rollstuhl erzählt, da hättest du gern einen Motor dran, das kostet mir eben 5.500 Euro. Das sind ja auch unverschämte Preise. Ne? Wir haben uns ja gestern auch mal kurz ausgetauscht. Wo ich denke so immer, das ist ja jetzt kein Tuning von deinem alten BMW, sondern da geht's um einen Motor am Rollstuhl. Kann ja echt nicht sein. Mhm. Ne? Also irgendwie zocken da auch irgendwelche Leute dann auch die armen Kranken dann auch ab, finde ich jetzt persönlich.
Ja,
ne?
Das geht ja auch schon damit los, dass wenn Ärzte einem helfen oder mal einem zuhören oder an die man sich wenden kann, sind meistens Privatärzte. Ja, muss man auch wieder selber zahlen. Dann die einzigen Medikamente, die es halt irgendwie gibt, sind Off-Label-Medikamente, die halt nicht für diese Erkrankung zugelassen sind. Die werden für andere Sachen genutzt und sind auch zugelassen, werden auch von der Krankenkasse dann bezahlt, aber halt nicht für meine Erkrankung, muss man auch selber bezahlen, wenn man halt Medikamente nehmen möchte. Also wollen tut man es eh nicht, aber ja, wenn man halt irgendwie versucht, irgendwas zu finden, muss man selber zahlen, beziehungsweise dann halt wirklich mit Anwalt gegen die Krankenkasse vorgehen, vor Gericht ziehen, die verklagen und entweder hat man Glück oder halt nicht.
Aber du hattest doch gesagt, es gibt mehrere hunderttausend Betroffene.
Ja.
So, da frage ich mich, also so mittlerweile müsste es doch auch Ärzte auch hier im Umkreis geben, die sich ein bisschen zumindest damit auskennen und sagen, komm, wir machen das so oder so.
An die bin ich noch nicht geraten.
Okay, dann mal ganz klarer Aufruf hier in die Runde. Ja, vielleicht tankt sich das mal um. Man muss ja irgendwo im Kreis Mettmann oder Düsseldorf oder Köln, ja, große Städte hier oder Wuppertal, da muss es doch irgendwo noch Spezialisten geben, die auch Kassenpatienten diesbezüglich behandeln. Also ich falle da vom Glauben ab. Also das müsste es ja eigentlich geben. Und auch das Thema hier mit dem Bauch, da gibt's ja auch Spezialisten, so Gastro-Experten. Da
habe ich jetzt auch
mal
bald einen Termin. Ja. Also was halt auch schwierig mit Ärzten ist, klar gibt es welche, aber dann spielt mit da rein. Sind die barrierefrei? Weil ohne Rollstuhl komme ich nirgendwo hin. Sind die in einem bestimmten Umkreis halt erreichbar? Die Videosprechstunde, dass man halt gar nicht in die Praxis muss, sondern wenn dann halt Blutentnahmen oder so sind, dass man halt dann woanders das Blut abnehmen lassen kann, den zum Beispiel schicken lassen kann oder so. Also es sind halt alles so Sachen, ich kann mich nicht mal eben eine Stunde oder je nach Zustand kann ich mich auch gar nicht ins Auto setzen.
Okay, das heißt, du bist nicht so mobil und kannst nicht so zu den Ärzten fahren, ne?
Nee, also manchmal kann ich halt auch gar nicht das Haus verlassen. Und deswegen ist halt so nah wie möglich immer am besten, weil selbst eine halbe Stunde Fahrt zu viel sein kann, wenn dann halt, muss man ja Hin- und Rückfahrt berechnen, dann hat man da den Termin noch, dann hat man bei den meisten Ärzten noch enorme Wartezeiten, weil die einfach nicht verstehen, dass ich gar nicht so lange halt einfach sitzen kann und dann die ganze Geräuschkulisse, man geht dann schon mit Noise-Canceling-Kopfhörern und Sonnenbrille dahin, dass man halt so wenig Reize wie möglich erfährt, aber ja, die ganze Organisation ist halt schwierig.
Okay, habe ich verstanden. Das Thema Einsamkeit, das ist ja bei Kindern und Jugendlichen ein ganz großes Thema. Das ist bei dir natürlich extrem ausgeprägt, ne?
Ja.
Hast du ja auch geschildert, ne? Das ist ja auch quasi jetzt schon fast eine soziale Isolation, die du da erfährst, ne? Jetzt stelle ich mir das so als Laie vor, wenn du einen schlechten Tag hast, liegst du den ganzen Tag im Bett, ansonsten vielleicht nur 20 oder 22 Stunden, ne? So habe ich das verstanden.
Genau.
Das muss doch unglaublich langweilig sein, oder wie kriegt man so einen Tag rum und die Nacht?
Ja, es ist total langweilig. Es bringt einen auch echt häufig an seine Grenzen. Ich muss dazu sagen, je schlechter es einem geht, desto leichter fällt es einem einfach nur, ohne irgendetwas zu machen. Also auch nicht leise Musik hören, keinen Podcast hören, keine Serie nebenbei laufen zu lassen, sondern wirklich nur im dunklen Zimmer zu liegen. Je schlechter es einem dann geht, desto einfacher fällt es einem. Aber ansonsten, so doof es klingt, man muss es einfach lernen, damit klarzukommen. Ja, irgendetwas zu tun, was prinzipiell Besserung bringen kann. Oder zumindest dann, dass man am nächsten Tag dann eventuell noch mal ein bisschen auf die Couch kann und nicht nur im Bett liegt. Also ja, es ist das Einzige. Es wird halt Pacing genannt, dieses Ausruhen sozusagen. Mehr kann man nicht tun, doof gesagt.
Immerhin, du malst.
Ne? Ja.
Sehr schöne Bilder habe ich gesehen.
Ja, danke.
Und dein Papa rahmt die schön ein.
Genau.
Mit dir gemeinsam.
Ja.
Das sieht auch sehr schön aus.
Danke, danke.
Das kostet ja dann wahrscheinlich auch viel Kraft, ne?
Ja.
Machst du das eigentlich dann auf dem Sofa oder kannst du dann dafür, oder im Rollstuhl, oder stehst du dafür tatsächlich an der Staffelei?
Nee, also stehen geht gar nicht.
Nee?
Nee, ich habe die Leinwände dann auf dem Boden liegen. Und so, dass ich mich dann auch, wenn ich merke, okay, Kreislauf verlässt mich jetzt mal, dass ich mich dann halt auch echt hinlegen kann. Beine mal eben hoch machen kann, beziehungsweise ich lehne mich halt währenddessen an oder mal tatsächlich auch stellenweise im Liegen, also dass ich dann auf der Seite liege und dann irgendwie so ein bisschen über die Seite. Ich bin aktuell auch sehr dankbar, dass ich das gerade hinbekomme. Ist jetzt auch erst seit 2 Monaten ungefähr, dass ich halt so ein bisschen meine Kreativität wieder ausleben kann. Früher habe ich sehr viel gemalt, vor allen Dingen als Kind, und war da halt auch schon sehr kreativ. Aber das ging halt die ganzen letzten 1,5 Jahre ging es halt gar nicht. Und jetzt, so seit 2 Monaten, geht's halt. Und ja, man sagt jetzt so, ja, ich male, hört sich auch super an. Und man denkt so, boah, krass. Aber das ist dann auch das Einzige, was ich am Tag mache. Und das ist auch nicht, dass ich dann wie manche Künstler da irgendwie eine Stunde vorsitze oder 2 Stunden am Stück, sondern ich bin dann mal 10 Minuten an dem Bild, ich bin vielleicht auch mal 20 Minuten an dem Bild, aber dann muss ich mich auch hinlegen und mich erstmal wieder ausruhen. Und an dem Tag überlege ich dann auch, okay, muss ich jetzt heute wirklich duschen oder ist es mir jetzt gerade wichtiger, dass ich halt mal male und man wäscht sich halt dann nur so ein bisschen, weil halt, ja, diese ganz normalen Sachen, die jeder einfach so nebenbei macht, halt einfach auch einen festen Plan im Tag haben, wo man dann sagt, nehme ich dafür jetzt die Kraft oder halt nicht.
Das ist echt krass, ne?
Ja.
Also es ist schon schwer, das zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen,
dass
da so wenig geht, ne? Und umso beeindruckender nochmal deine Bilder. Also
danke.
Wenn man jetzt auch sieht, wie die zustande kommen, halb ohnmächtig und halb im Liegen und immer in so 10 Minuten Schritten, da lässt sich das Ergebnis echt toll sehen. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit, die hier in Hahn auszustellen und auch vielleicht zu verkaufen. Ne?
So, ja, ich bin tatsächlich mit dem Gedanken am Spielen, irgendwann eine Ausstellung zu machen. Mal gucken, was die Zeit so bringt.
Das wäre doch phänomenal.
Ja.
Ne? Ich habe noch ein bisschen eine intime Frage.
Ja.
Und zwar, du hast gesagt, du schläfst schlecht ein, schläfst nicht gut durch. Da ist ja wahrscheinlich der ganze Tag-Nacht-Rhythmus so kaputt.
Ja.
Jetzt hat man nicht so viele Erlebnisse über den Tag hinaus. Wir haben gesagt, dieses triste Leben im Prinzip. Ne? Wenn du mal was träumst, wovon träumst du?
Jetzt so richtig Träume beim Schlafen sind meistens oft Albträume von irgendwelchen traumatischen Sachen, die ich halt erlebt habe. Meistens mit Ärzten oder wenn gerade wieder irgendein Kack von der Krankenkasse halt kam. Aber wenn man das jetzt mal darauf bezieht, wovon ich so allgemein für mein Leben noch träume oder halt auch in naher Zukunft irgendwie träume, dann ist es halt eindeutig, dass endlich mal in der Forschung irgendwas passiert. Es gibt Medikamente, die erforscht werden. Es fehlen halt einfach diese ganzen Gelder, dass es gemacht wird. Es gibt genug Ansätze, dass uns halt einfach den Betroffenen geholfen werden kann, dass halt noch mehr auf uns aufmerksam gemacht werden kann. Da bin ich ja gerade auch dran, weil am 12. Mai der internationale MEZFS-Tag wieder ist, wie jedes Jahr, den wahrscheinlich kein Mensch kennt. Und dazu...
Noch nicht.
Ja, ändern wir jetzt. und dazu findet halt immer eine Aktion statt, die nennt sich Light Up the Night for ME. Und da werden prägnante Gebäude und oder halt Fenster von irgendwelchen, sei es jetzt Bürgermeisterin oder so, oder auch von den Betroffenen oder von Angehörigen, werden halt blau beleuchtet. Da habe ich letztes Jahr schon echt viel hier in Hahn und Krüten organisieren können, dass halt wirklich über 20 Stellen an dem Abend blau erleuchtet sind und oder beleuchtet waren. Und ja, da bin ich jetzt halt wieder dran, es aus dem Bett raus zu organisieren. Habe schon über 40 E-Mails rumgeschickt. Das ist sehr ernüchternd, weil man, ich habe von einer Handvoll Leuten habe ich eine Reaktion bekommen darauf. Aber mehr passiert da halt gerade nicht.
Du, das liegt daran, weil die Leute sich mit Krankheit ungern beschäftigen.
Ja, das ist so leider, ja.
Also, das Einzige, was wir brauchen, ist eine blaue Lampe.
Genau.
Und dann hängen wir die, ist das dann am 12. Mai abends oder ist das in der Nacht auf den 12. Mai? Muss ich nochmal erklären, 12. Mai abends.
Genau,
ne?
Also einfach abends am 12. Mai blaue Lampe ins Fenster oder das Haus beleuchten und dann setzt ihr damit schon ein Zeichen. Und wer einen Social-Media-Account hat, gerne auch noch unter dem Hashtag LightUpTheNightVMe halt einfach mal ein Bild davon teilen, dass halt einfach darauf aufmerksam gemacht wird, wie viele einfach davon betroffen sind. Oder wenn man durch die Straßen geht an dem Tag, achtet mal darauf, wo überall eventuell ein blaues Fenster ist, weil wenn man drauf achtet, gibt es auch hier in der Umgebung viele, die daran erkrankt sind oder die Diagnose vielleicht auch noch nicht haben. Aber ja, es werden immer mehr. Kann man nicht anders
sagen. Also ich mache auch mit.
Sehr gut. Ne?
Allein aus Solidarität.
Ja,
ne?
Danke.
Ja, ich muss nur gucken, wo ich die blaue Birne herkriege, ne? Dass die Baumarkt hier ausverkauft ist im Bauhaus.
Ey. Ansonsten Amazon oder bei eBay kann man die auch immer gut kaufen. Ich habe auch schon ein paar Strahler gekauft, damit man die auch einfach verteilen kann. Und ja, die Feuerwehr in Hahn macht mit, die Bürgermeisterin macht mit, die katholische Kirche in Grüten macht mit, das Haus am Qual in Grüten macht mit. Also ein paar haben wir schon, aber es müssen mehr werden.
Aber alles auf deine Initiative,
genau,
hin, ne?
Ja.
Ja, Hut ab. Ja, guck mal, das machst du ja auch noch.
Ja.
Ne? Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass du dich da auch noch so engagierst, ne, obwohl du da eben weil du betroffen bist. Ne? Welche Strategien oder Hilfsmittel helfen dir denn mit der Erkrankung besser zurechtzukommen? Gibt's da was? Also Hilfsmittel, zum Beispiel der Rollstuhl, ich glaube, der hilft, ne?
Ja, genau. Also an Hilfsmitteln habe ich den Rollstuhl, habe einen Antrieb für den Rollstuhl, damit ich halt. Also das ist ein Aktivrollstuhl, den ich halt prinzipiell mit reiner Muskelkraft antreiben müsste. Hab aber einen Antrieb, den man halt unten an die Achse klemmen kann, dann wird man angeschoben, muss aber über die Hände halt noch selber bremsen und lenken, was für mich jetzt inzwischen echt auch zu anstrengend ist. Und deswegen habe ich jetzt halt ein Zuggerät beantragt, was man halt vor den Rollstuhl spannt und dann ja gezogen wird. Aber da hat man halt auch eine Bremse bei und sieht da ein bisschen aus wie ein Fahrrad, sage ich mal. Dann,
aber das kannst du halt nicht im Haus benutzen.
Nee.
Das ist dann nur für draußen, ne?
Genau, im Haus habe ich jetzt das Glück, dass ich in meiner Wohnung relativ gut ohne klarkomme, das halt zu Fuß machen kann. Ich habe überall Stühle stehen, dass ich mich immer mal hinsetzen kann oder muss ich mich halt zwischendurch auf den Boden legen, wenn halt das Herz wieder verrückt spielt oder der Kreislauf halt weggeht. Ansonsten, was habe ich noch? Ich habe einen Duschstuhl, weil ich halt nicht im Stehen duschen könnte.
Mhm, klar.
Dann so Sachen wie Noise-Canceling-Kopfhörer, Sonnenbrille, das ist alles komplett essentiell. Da geht halt gar nichts, also ohne würde gar nicht gehen. Und ansonsten ist es halt echt viel Mindset. Also ich bin selber eine positiv gestimmte Person, lache halt viel und das lasse ich mir nicht nehmen. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt auch noch mein Lachen verlieren würde, dann wäre, glaube ich, Holland in Not und irgendwas würde ganz schlecht laufen. Aber ich bin eigentlich an sich total optimistisch und habe einfach so einen Kämpfergeist in mir, dass ich mich nicht unterkriegen lasse und ja, einfach weitermache. Ich sag immer, wird schon irgendwie und es geht halt einfach weiter. Und die einzige Möglichkeit, die da wäre, wäre, dass man halt nicht mehr lebt. Und das ist für mich eigentlich keine Option, weil ich das Leben an sich total liebe und immer total viele Pläne hatte und eigentlich auch noch Pläne habe. Und die haben sich zwar geändert und jetzt sind es halt die kleinen Dinge, wie jetzt mit dem Malen oder wenn man dann mal vor die Tür kommt, wenn ich meinen Grüten im Dorf mir das Backhaus angucken kann, wie weit die halt sind. Es sind halt so die Kleinigkeiten, die einem dann übertrieben viel geben. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich der Krankheit auch gar nicht böse drum, dass der Fokus sich geändert hat. Also man lernt halt einfach so enorm, diese Kleinigkeiten zu schätzen und also man hat halt einen komplett anderen Blick aufs Leben und ja, das ist jetzt nicht unbedingt vom Nachteil.
Toll. Leona, Anbetracht der Zeit und ich weiß, wie anstrengend das ist. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass es sehr anstrengend ist. Sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute diese Zeit genommen hast und die Kraft hattest, von deiner Erkrankung zu berichten. Und auch diese Lebenseinstellung von dir zum Schluss nochmal gesagt hast.
Ja.
Ja, vielleicht bringt das auch dem einen oder anderen Betroffenen hier auch nochmal Mut und Hoffnung, damit durchzuhalten und ja, auf Besserung einfach zu hoffen. Ja. Das ist ja das, was man jetzt eigentlich nur machen kann. Ne?
Ja, genau. Also irgendwas finden, wo man sich dran festhalten kann. Bei mir ist es natürlich, dass ich super Unterstützung von meinen Eltern habe, die es halt auch nochmal erleichtert. Einen super Anwalt habe, eine super Therapeutin habe, die halt ja mit mir den Weg gehen und mich halt unterstützen, wo sie halt können. Und ja, wenn ich alleine wäre und die Unterstützung nicht hätte, dann wäre das natürlich alles was komplett anderes. Und
aber deine Eltern sind die Hauptbezugspersonen, ne? Und im Prinzip die auch sozusagen die ganzen Pflegeaufgaben dann übernehmen, ne?
Ja, genau. Also meine Mutter, die pflegt mich halt hauptsächlich. Papa macht so viel, was drumherum ist und ohne die wird es gar nicht gehen und wir sind inzwischen halt echt ein eingespieltes Team. Da muss man nicht mehr viel sagen, man verständigt sich mit Blicken, weil es halt echt Momente gibt, wo ich dann auch nicht mehr reden kann und ja, ohne die wäre vorbei, bin ich ganz ehrlich. Ja.
Also, wir bleiben in Kontakt, liebe Leona.
Sehr gerne.
Ja, ich sage nochmal ganz vielen, vielen Dank heute, dass du es möglich gemacht hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute.
Danke dir und danke, dass ich hier ein offenes Ohr von dir bekommen habe und halt deine Reichweite bzw. deinen Podcast dafür benutzen durfte.
Sehr gerne.
Danke.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.